Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Ja, wir sind in dieser Serie Gebet 2.0 und ich habe jetzt Version Gebet 2.0.4, habe ich gesehen. Und ich möchte gleich einsteigen. Und zwar der Titel oder das Thema oder wo wir uns heute miteinander einfach mal beschäftigen ist Vater unser oder unser Vater. Vermutlich das berühmteste und auch die berühmteste Schriftstelle, die es weltweit gibt. Ich glaube, es gibt kein Zitat oder nichts, was auf der Welt so viel gesprochen wird wie das Vater unser. In den Kirchen, in allen möglichen Denominationen, egal wie das die Etikette lautet, wird das Vater unser gebetet. Und ich nehme euch einfach gerne mit so auf eine Reise in dieses Vater unser, die ich selbst gemacht habe. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, als ich das Evangelium der Gnade kennengelernt habe, habe ich sofort zum Vater unser gesagt, das kommt aus dem alten Bund, das bete ich nicht mehr. Ja, das habe ich dann auch so gelehrt. Und trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, nee, ist das wirklich aus dem alten Bund? Ist es denn ein Gebet? Was ist denn das Vater unser überhaupt genau? Was hat denn Jesus da gemacht, als er dieses Vater unser weitergegeben hat? Oder wir kennen das häufig so in diesem doch sehr dynamischen Form wie Vater unser im Himmel, der Reich kommt, der Wille geschehe wie im Himmel auf seiner Erde. Amen. Das ist so diese Dynamik, die wir entwickeln beim Vater unser. Ich weiß noch, ich war mal auf einer Beerdigung mit insgesamt 6 Leuten, was schon traurig genug ist an und für sich. Und der Einzige, der das Vater unser gebetet hat, war der Priester und ich. Das war dann noch trauriger, weil niemand wirklich mit Gott kommuniziert hat da. Und trotzdem hat das Vater unser irgendetwas doch drin aus meiner Sicht, und das hat mich beschäftigt, dass Jesus uns das weitergegeben hat. Und jetzt kommt was ganz Steiles. Wir beginnen mal, also es gibt übrigens 2 Bibelstellen. Das ist im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Wird dieses Gebet oder diese, was auch immer ich euch dann gleich sagen werde, ich meine es ist, erwähnt. Im Lukas-Evangelium sind es 5 Bitten und im Matthäus sind es 7, die ausgesprochen werden. Das ist der Unterschied. Aber nirgends sonst in den Evangelien wird dieses Ding dargestellt. Was wir uns jetzt anschauen, ist die Matthäus-Variante. Das ist auch die Variante, die zugrunde liegt allen Kirchen, die gemeinsam das Vaterunser beten. Das kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Los, gehen wir rein. Matthäus 6, Vers 9. Und gleich hier werden wir sehen, möchte ich euch reinnehmen in diese Reise. Was steht da bei Matthäus 6, Vers 9? Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Steht jetzt da, betet das, was ich jetzt sage. Steht jetzt da, rezitiert, was jetzt gleich kommt. Oder steht da, ihr sollt auf diese Weise beten. Und jetzt mache ich was ganz Steiles, was ich vorher angekündigt habe. Für mich, Stand heute, ist jetzt ein Rezept, das folgt. Den Kuchen backt auf diese Weise. Und jetzt kommt die Anleitung. Für mich ist das Vaterunser eine Anleitung dessen, was Jesus uns aufs Herz gibt, was das Gebet beinhaltet. Was Beten ist, was im Gebet drin ist. Und dann sagt er ja, da kommen wir dann später noch drauf zurück, in der Herleitung in Matthäus 6 erzählt er zuerst über das Almosengeben, über das Geldgeben und so weiter. Und er ist da sehr klar und sagt, tut das nicht in der Öffentlichkeit. Ihr müsst nicht hinstellen und sagen, ich habe ganz viel gespendet, ich bin ein Toller. Sondern macht das im Verborgenen. Und dann geht er weiter und sagt genau dasselbe über das Gebet, oder? Und sagt, ihr müsst nicht irgendwo stehen und alle müssen hören, wie super ihr betet und alles und so weiter. Und dann holt ihr euch diesen Applaus ab, sondern tut auch das für euch. Er sagt nicht nur, das ist mir noch wichtig, wir beten ja auch in der Öffentlichkeit, sonst wäre Ben jetzt schon wieder daneben gewesen, oder? Aber es geht trotzdem darum, das ist so diese Herleitung, er sagt, tut die Sachen für euch. Und dann kommt dieses Ding, wo er sagt, betet auf diese Weise. Und jetzt wird es spannend, finde ich. Der erste Vers, den wir kennen, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Kannst du den nächsten Screen nehmen? Was tun wir also? Jetzt kommt dieses Rezept. Und mir hilft jetzt dieser Satz, nicht, dass ich den rezitiere, sondern was macht der Satz mit mir? Ich erinnere mich an den Empfänger, dem Vater im Himmel. Und dann kommt bei mir gleich, das ist dann so diese Hühnerhautmomente, alle Scherzchen, jetzt schon wieder. Ich darf zu einem Papa beten. Für uns tönt das so normal und banal und so weiter, aber für die damalige Szenerie vor 2000 Jahren, als Christus dastand, gab es diesen Begriff nicht, dass du deinen persönlichen Papa ansprichst als Gott deinen Papa. Er war der Vater aller Väter und er war der Übervater und alles das im Alten Testament und im Alten Bund. Aber dass du zu deinem Papa gehst, Abba, Daddy, dass dein Gebet zu deinem Papa geht, das war neu. Vater, der du bist, mein Vater im Himmel, der du bist. Dein Name ist heilig. Ich werde daran erinnert, dass er heilig ist, über allen Namen steht, dass er geheiligt ist, durch und durch heilig, gut, immer Gutes wollend. So beginnt dieses Vaterunser. Mein Papa im Himmel, der hört mir jetzt zu. Ich beginne zu beten im Wissen darum, dass ich meinen Vater anrufe. Ist doch herrlich, oder? Genau. Nehmen wir doch mal ein Kind und ich vergleiche das so gerne mit einem Kind, oder? Was macht ein Kind? Wenn meine Tochter etwas will von mir, dann sage ich ganz oft nein. Eben nicht, das wäre jetzt die pädagogische Seite, können wir nachher anschauen. Aber wenn mein Kind zu mir kommt, dann spricht es mit seinem Vater und das adressiert nicht mein lieber Vater, der du bist, Erzeuger meiner, der du Koitus verübt hast mit meiner Mutter. Das macht das Kind ja nicht, oder?
Nein.
Gut. An alle Kinder, macht das mal, das ist sehr wirksam. Gut. Wenn ein Kind etwas will, dann kommt es und bittet einfach frei heraus, was es denn gerne hätte. Warum? Weil es den Adressaten kennt. Weil es eine ganz persönliche Beziehung hat mit der Adresse dessen, der diese Bitte empfängt. Das bittet einfach. Und dann ist nicht nur das Bitten, sondern dann geht es dann noch weiter, dann wird dann noch gedrängt, weitergemacht, oder? Das ist übrigens ganz spannend, ist jetzt schade, merke ich glaube, in Lukas 11 ist die Form des Gebetes im Lukas-Evangelium. Und da sagt anschließend, erzählt Jesus eine Geschichte, wo er sagt, da kommt ein Mann frühmorgens um 3 und klopft an der Türe. Und du pennst, deine Family ist im Schlafen. Und jetzt kommt er und sagt, ich habe unerwartet Gäste, ich brauche noch etwas für meine Gäste. Du denkst dir, ja, du mich auch. Und dann sagt Jesus in dieser Stelle, und das finde ich ganz spannend, dann sagt er, du wirst ihm geben, nicht unbedingt nur um seines Bittens willen, sondern weil er dich drängt, morgens um 3 und immer wieder drängt. Und dann gibst du ihm aufgrund des Drängens willen. Schon spannend, oder? Also eigentlich indirekt fordert uns Jesus auch auf, ihr drängt ruhig. Kommt und verlangt nach diesen Dingen, wenn ihr betet, kommt und seid auch mutig und sagt einfach, yes, das brauche ich und will ich und das will ich jetzt. Das ist manchmal für uns so ein bisschen so ein inneres Zerrütten. Aber dann sind wir am Anfang, da heißt es, Papa, du bist im Himmel. In anderen Übersetzungen heißt es übrigens, in den Himmeln. Also Mehrzahl, auch wichtig, über alles gesetzt. Du bist heilig. Und dann geht es weiter, im nächsten Vers. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das erinnert mich doch daran, was? Dass sein Wille geschehen soll, nicht meiner. Wenn ich bete, ist die Idee dessen, dass sein Wille geschieht. Da geht es nicht darum, ich mir meiner selbst im Gebet. Natürlich dürfen wir für uns auch beten, keine Frage, das ist kein Thema, logisch. Aber es soll im Willen von ihm passieren. Sein Wille will geschehen und sein Wille soll geschehen. Wo? Im Himmel und auch auf Erden. Für alle, die zweifeln, eigentlich sagen wir im Wort hier im Vater unser schon, die Heilung, auch körperliche Sachen, geschieht im Himmel. Es gibt keine Krankheit im Himmel, wie auch auf Erden. Es ist sein Wille. Und dann werde ich daran erinnert, wenn ich bete, das sind so Sekundenbruchteile. Ist denn das im Willen von Papa? Wenn ich jetzt bete, dass meinem Nachbarn das Auto kaputt geht, weil er ein besseres hat als ich. Ja, ich bringe jetzt so ein übertriebenes Beispiel, oder? Aber wie oft sind wir doch in unserem Willen dran? Ich wurde letztens überführt, oder? In solchen Gebeten, wo ich wieder gemerkt habe, ja, alles hinlegen heißt eben alles hinlegen und nicht nur einen Teil, sondern sagen, dein Wille geschehe heißt, dass dein Wille geschehe. Und dann muss ich so, sage ich mal, so ehrlich mit mir selber sein und sagen, ja, manchmal kriege ich das einfach nicht hin. Das ist dann doch mein Wille. Ich hätte gerne ein neues Auto, aber, Doppelpunkt, und dann kommt meine Liste. Er hätte mir einen Ferrari geschenkt, jetzt habe ich einen VW Golf. Schade. Versteht ihr, was ich meine? Sein Wille geschehe. Wie im Himmel, auch auf Erden. Dein Reich komme. Da hat eigentlich Jesus etwas gemacht. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, sein Reich kommt. Und das Reich ist mitten unter euch, durch Christus selbst. Das heißt, im Gebet, dass wir uns daran erinnern, er kommt wieder. Also ganz vieles, was vielleicht ganz dringlich und extrem notmäßig aussieht, ist im Vergleich zur Ewigkeit dann vielleicht doch nicht mehr so schlimm, wenn wir uns dieses Rezept vom Vater unser anschauen. Sein Reich wird kommen. Ob heute mein Bankkonto gefüllt ist oder nicht. Eins ist sicher, Jesus kommt wieder. Ich glaube nicht, dass er wartet, bis mein Konto voll ist. Klar, er hat natürlich Humor und denkt sich, jetzt hat er die erste Million, nee, jetzt kommt Mist, die nützt nicht mehr. Nein, das macht er nicht. Aber ich finde, dieser Teil ist dieser Teil des Aufbaus, wo es darum geht, dass wir uns erinnern lassen, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, währenddem wir beten, für was auch immer wir beten, dass wir wissen, sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und jetzt ganz spannend, nächster Vers, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ja nicht mal eine Bitte, das ist ein Befehl. Das ist spannend, oder? Habt ihr es euch schon mal überlegt? Wir bitten das, wir sagen so, unser tägliches Brot gib uns heute, geh mal Toast auf den Tisch da. Das ist wie wenn mein Kind Hunger hat. Das fragt mich garantiert nicht, wärst du so nett? Und lieb und gnädig, dass ich eventuell Nahrung von dir bekomme. Also unsere Kinder machen das nicht. Unsere Kinder fassen das zusammen mit Burger King. Wenn du dann Nein sagst, dann wird gestritten. Im positiven Sinne. Dann wird gefeilscht. Aber wir hatten schon lange nicht mehr. Doch, vor 5 Tagen. Ja, aber das ist schon lange her. Ja, dann halt McDonald's, das ist dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Und was macht Papa? Er sattelt das Auto und geht was holen. Das ist nicht, wir bitten um Brot, sondern das heißt, gib uns das Brot. Weil, warum? Weil du uns verheißen hast. Du bist unser Versorger. Du hast gesagt, euch wird nichts mangeln. Ja, dann, wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, dann steht da nicht bitte. Könntest du eventuell? Wäre es möglich, das? Das heißt, wenn wir beten, dürfen wir fordern, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir beten, können wir sagen, ich will das in Anspruch nehmen, weil es in deinem Wort steht. Nehmen wir wieder zum Beispiel körperliche Heilung. Die ist uns doch gegeben, oder? Christus starb ja vor 2000 Jahren. Und jetzt ist oft so, dass, da ist auch bei mir noch die Challenge, dass ich immer wieder darum bitte, gib mir doch körperliche Heilung, schenk dem jetzt bitte körperliche Heilung. Aber ich verlange sie nicht. oder ich nehme sie nicht in Anspruch. Weil es ist das Wort, das sagt, du kannst das in Anspruch nehmen. Gib mir das Brot. Jetzt. Ich habe die Heilung. Jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Kommt ihr noch mit dem Rezept? Funktioniert das noch? Halleluja. Brot haben wir schon. Nächstes Vers. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Oder da gibt es auch wieder Schuldigen und so weiter, ganz viele verschiedene Begriffe. Ganz was Spannendes. Wenn wir hier unterwegs sind in unserer Church, dann weißt du, dir ist vergeben. Aber weißt du, dass das gut ist, dass du dich daran erinnerst? Das ist nichts Schlechtes. Das ist voll okay. Man darf sich mal daran erinnern, dass dir schon vergeben ist. Wir dürfen dankbar sein und sagen, danke, Jesus, hast du uns alles bereits vergeben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergib uns unsere Schuld ist nichts anderes für mich, als diese Bereitschaft immer wieder zu verstehen, er hat mir die Schuld vergeben. Und dann kommt noch dazu, habt ihr auch schon gehört bei uns, diese Schuldvergebung ist etwas, das andauernd passiert. Das Blut von Christus, das läuft immer noch. Das Blut von Christus ist immer noch da zur Vergebung der Sünden. Immer noch. Und zwar kontinuierlich wäscht uns das Blut von Christus rein. Das heißt, das ist kein Prozess, der einfach abgeschlossen wäre, weil du wirst auch in Zukunft vielleicht noch Fehler machen. Aber weil dieses Blut dich kontinuierlich wäscht und reinigt, wird Gott nicht an deine Sünden denken, dann musst du nicht an deine Sünden denken und du musst, und jetzt kommt der zweite Teil, nicht an das denken, was der andere dir noch schuldet. Eine Erinnerung an mich, dass mir vergeben wird und wurde, bezweckt, dass ich verstehe, dass ich dem Nächsten vergeben kann. Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Eine Erinnerung daran, dass wir vergeben sollen. Eine Erinnerung daran, dass wir nicht nachtragend sein sollen. Dass wir nicht Streit suchen sollen. Dass wir nicht die Sonne untergehen lassen über unserem Zorn. Ich finde ein tolles Rezept, dieses Vaterunser, oder? Schritte, die wir gehen können im Gebet. Was heißt das im Gebet? Im Gebet heißt das, dass wir daran denken sollen, wenn wir beten, dass Gott uns vergeben hat. Und dass wir nicht im Gebet einen Nächsten anklagen. Oh, jetzt sieh doch endlich, Jesus macht das, der sieht, dass er alles falsch macht. Wenn ich jetzt vor Augen halte, diesen Vers, nur diesen Vers, dann kann ich ja das gar nicht beten. Weil Gott denkt nicht an die Sünde. Also wenn ich jetzt Gott darum bitte, dass der andere verändert wird, weil der ja alles falsch macht aus meiner Sicht und er ganz viel in Sünde lebt letzten Endes, was macht dann Gott? Erinnert ihn an die Sünde. Dann würde er sich widersprechen, weil er sagt, nie mehr werde ich an die Sünden denken. Aber wenn ich jetzt sage, danke Jesus, dass du ihm begegnest, als dieser liebende Vater, als dieser Gott, der Heilige, der über allem steht, als der, der mich versorgt, als der, der meine Heilung errungen hat am Kreuz. Danke, dass du ihm begegnest, so wie du meine Schuld vergeben hast, wirst du auch und hast du seine Schuld vergeben. Und lass ihn erkennen, wie gut du bist. Dann ist zwar durch die Blume dasselbe gesagt, aber in der Wahrheit dessen, was das Gebet sein soll, so wie es hier Jesus sagt. Wir müssen nicht den Nächsten im Gebet an seine Schuld erinnern. Ich habe das früher oft erlebt. Und ich finde das eigentlich sogar ein grausames Gebet. Verzeiht, wenn ich da so klar bin. Aber wenn ich so in Gebetsrunden war früher, zum Glück ist das heute fast nicht mehr der Fall, aber wenn dann gebetet wird, so, lass den Mann erkennen von Frau XY, dass er so ein falscher Mann ist. Dass er so in falschen Messelatten sich im Leben unterwegs befindet, dass er so falsch handelt die ganze Zeit, dass er falsch ist mit seinen Kindern, dass er falsch ist mit seiner Ehefrau, dass er das falsch macht. Und das bringst du im Gebet, finde ich das ziemlich heftig. Das ist ja der Richter, oder? Er kommt und sagt, das ist eigentlich ist das der Staatsanwalt, oder? Kennt ihr den Staatsanwalt vor Gott, der versucht, also liebe Staatsanwälte, nichts gegen Staatsanwälte, aber kennt ihr den Ankläger vor Gott? Das ist nicht Gott selbst. Das ist der Teufel. Das tönt heftig, gell? Aber eigentlich ist das genau das, was hierdurch geschieht. Wenn wir sagen, hey, du hast uns vergeben. Wieso sollen wir denn die Schuld dem anderen immer noch anlasten? Wir vergeben auch. Und jetzt kommt er. Nächster Vers. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gut, nächster Vers. Ich komme darauf zurück. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir das lesen, ich habe jetzt extra das als 13b gemacht. Wenn wir das lesen, ist das etwas geworden, was das Ganze aus meiner Sicht zu einem Gebet gemacht hat, diese Schlussphase. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder? Das hat das Vaterunser zu einem Gebet gemacht. Und jetzt wird es spannend. Gibt es Leute, die die Elberfelder Übersetzung lesen? Lest mal, wie es aufhört. Es hört auf mit Erlöse uns von dem Bösen. Diese Schlussphase wurde 200 Jahre nach Christi Tod eingefügt. Im Matthäusevangelium, das die ursprünglichste Form, die es gibt, die man lesen kann, von der Originalschriften da sind, kommt das nicht vor. Im Lukasevangelium kommt das nicht vor. Schon spannend, oder? In der Elberfelder Übersetzung ist heute noch nicht drin. Amen. Aber es ist spannend, oder? Ich bin auch darüber gestolpert, Anführungsschlusszeichen, weil für mich war das dieser Teil, der mir immer so dieses Endgültige nochmals vom Gebet gesagt hat, oder? Dieses Amen am Schluss und sein Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, oder? Das macht das Ganze so mächtig dann zu einem mächtigen, starken Gebet. Und als ich jetzt gelesen habe, dass das erst 200 Jahre nach Christi hinzugefügt wurde. Warum wurde es hinzugefügt? Damals war das so, dass die urchristliche Kirche ein Gebet oder diese Formulierung am Anfang, was heißt, auf diese Weise sollt ihr beten, wurde übersetzt mit betet das. Und dann haben die aber selber festgestellt, ja, das ist ja nicht in Einklang mit einem Gebet, Anführungsschlusszeichen, wenn du nicht einen Amen am Schluss noch hast. Das heißt, Jesus hat ja da gar nicht gebetet. Sondern Jesus hat doch was gemacht? Er hat erklärt, was wir tun sollen, wenn wir beten. Schon spannend, oder? Nicht, dass das Vaterunser jetzt falsch wäre, überhaupt nicht, finde ich gar nicht. Ich finde immer noch, es ist cool, auch wenn wir das als Gebet sprechen, ist es was Tolles. Auch wenn uns das als Christen vereint, ist das was Tolles. Wenn wir verstehen, dass wir uns einfach daran erinnern, was ein Gebet beinhalten soll. Nämlich diese Ehrfurcht vor Gott. Alles, was wir jetzt angeschaut haben. Das haben wir alles angeguckt. Jetzt, ich kriege gerade News. Ich glaube, da passiert gerade was, etwas weltweit. Haben wir noch News? Jawohl. So, nächste Screen. Vatikan News. Und das ist kein Witz und ich finde das, ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich finde das sowas von sensationell, was eigentlich jetzt gerade geschehen ist und geschieht momentan. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Matthäus 6, 13, ich habe es euch vorher gesagt. Zeig uns mal den Screen, den nächsten. Da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, so erlöse uns von dem Bösen. Der Papst, seine Durchlaucht, Papst Franziskus, hat 2017 angeregt und hat gesagt, ich glaube nicht, dass das richtig übersetzt ist. Spannend, oder? Für alle, die noch nicht Fan waren von der katholischen Kirche, ich mache ein wenig Werbung jetzt. Heute, und das ist kein Gag, unabhängig von dem, was wir vorbereitet haben als Team, ist heute das allererste Mal, dass die katholische Kirche im Vatikan betet, und jetzt kannst du das nächste bringen, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Halleluja. Spürt ihr den Unterschied? Wisst ihr, was die Begründung ist? Und das finde ich sensationell. Papst Franziskus hat gesagt, unser Daddy führt uns nicht in Versuchung. Das ist der Teufel. Und dann beten wir zu einem Vater. Und dann kann ich nicht beten, und das hat der Papst gesagt, Führe mich nicht in Versuchung, sondern ich weiß, er wird, wenn ich versucht werde, mir die Hand reichen, mich wieder aufstellen und ich werde weitergehen mit ihm zusammen. Und dann hat er gesagt, lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns. Das heißt nichts anderes, als dass diese Versuchung nicht die ist, die von Gott kommt. Und jetzt wird es ganz spannend. Die katholische Kirche weltweit war nicht einverstanden. Die deutsche Bischofskonferenz lehnt es ab, das zu beten. Zwar hat der Papst damals jetzt gesagt, auch, dass die Änderung, und jetzt ist es wirklich so, das wird heute zum ersten Mal so gebetet, dass diese Änderung auch ein Übersetzungsthema ist, dass von Lateinisch, respektive von Griechisch, Lateinisch dann zu Italienisch, eine falsche Wiedergabe dessen gegeben wurde, nämlich führe uns als Wort da reingebracht wurde. Und ich habe das nochmals alles nachgeforscht und ich würde sogar heute noch etwas anderes da reinbringen. Meine Übersetzung heute wäre, und führe uns in der Versuchung. Du Papa bist mit mir. Du Papa bist mit mir, wenn die Fehler geschehen. Du bist mit mir, wenn ich was falsch mache. Führe mich in dem. Zeig mir den richtigen Weg. Geh mit mir da rein, aber geh mit mir vor allem auch wieder da raus. Führe mich in der Versuchung. Und ich finde das sowas von cool. Ist das nicht sensationell, dass der Vatikan heute das so betet? Ha? Das ist doch mega. Ich freue mich so wie ihr. Halleluja. Soll ich euch noch mal was sagen? Die Schweiz betet das in Welschland seit 2018. Weil die Bischofskonferenz der französischsprachigen Schweiz, aber auch von Frankreich, genau dasselbe damals schon beschlossen hatten. Also geschieht da was. Und plötzlich ist dieses Vaterunser, und jetzt komme ich mit meiner Geschichte. Ich hatte immer am meisten Mühe mit dieser Passage, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Als ob ich hatte dieses Bild nie von einem Daddy, der irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, so, jetzt versuche ich dich mal. Jetzt schaue ich mal, ob du wirklich so loyal bist zu mir. Das sagt übrigens die deutsche Bischofskonferenz immer noch, oder? Das zeigt uns auf, dass wir in Versuchung geraten können. Ja, vielen Dank für die Info, das wussten wir. Das ist doch bekannt. Und ich kann immer, mit diesem Bild konnte ich nie was anfangen, dass mein Daddy mich absichtlich irgendwo reinrattern lässt. Das würde ich nie tun. Lieber Nehemia, geh doch mal über die Autobahn zu Fuß. Vertrau mir, das klappt schon. Oh, schade. Völliger Quatsch, oder? Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, und mir ist das so gegangen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt das Vater unser so bete, und wenn ich jetzt sage, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hat das für mich viel mehr Papa, als es vorher hat. Viel mehr. Und wenn du noch weißt, dass dein Vater dir die Schuld schon vergeben hat, wenn du noch weißt, dass er das Böse schon besiegt hat, dann hat es noch mehr Power. Und dann wird es nicht mehr zu einem Runtergeleier nach dem Motto, sondern dann wird es zu etwas, was dein Gebetsleben beeinflussen kann. Im positiven Sinne. Etwas Positives. Du kannst dir dieses Vaterunser anschauen und sagst, hey, yes! Ich lasse mich erinnern von meinem Vater, er ist der Heilige, der über allen Himmeln thront. Ich lasse mir genau das sagen, was da drin steht, dass er mein Versorger ist und ich das auch fordern darf, diese Versorgung. Ich weiß genau, er hat mir vergeben und jetzt kann ich vergeben, weil mir vergeben wurde. Und dann hat das plötzlich eine ganz andere Dynamik, wie du betest. Halleluja. Halleluja. Gut. Ich sehe, Feuer und Flamme werdet ihr erst jetzt, wenn ich dann kritisch bin. Nein. Ein gutes Gebet. Was ist ein gutes Gebet? Das werde ich heute nicht sagen, weil ich finde, das ist anmaßend, wenn wir über Gebete uns urteilen. Möchte ich mal definieren. Egal wie lang ein Gebet ist, egal wie kurz ein Gebet ist, egal wie intensiv, wie tief, was für sprachliche Begabung da drin ist oder unsprachliche Begabung da drin ist. Es geht jetzt nicht um das Gebet werten. Wir haben das Vaterunser jetzt mal angeschaut und vielleicht so dieses Rezept versucht anzusehen, das Gott uns gegeben hat darin. Aber Matthäus 6 beginnt mit anderen Sachen, habe ich euch angetönt, mit den Almosen, mit dem Beten für dich alleine. Und ich habe so zwei Zitate rausgenommen, die auch in Anlehnung an Matthäus 6 kommen. Ich zeige euch nachher die Bibelverse. Das erste Zitat ist von Mark Twain. Und zwar heißt es da: Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende und beide sollten möglichst dicht beieinander liegen. Das ist schön, oder? Aber das gefällt mir. Das gefällt mir, das steht auch in der Bibel, ich zeige es euch gleich. Oder dann gibt es noch ein ganz berühmtes Zitat in etwas abgeänderter Form von William Shakespeare. Da heißt es: In der Kürze liegt die Würze. Das kommt aus Hamlet übrigens, da geht es darum, dass Hamlet einen Witz erzählt und dann sagt er: In der Kürze liegt das Interessante quasi des Witzes und darum fasse ich mich in Kürze. Oder? Und da kam dieses Sprichwort: In der Kürze liegt die Würze. Yes, das Gebet. Wenn wir also schauen, Jesus hat gesagt, an was denken wir, wenn wir beten? Wie kann ein Gebet aussehen? In Ehrfurcht vor dem Vater, dieses Vaterunser uns gezeigt hat. Und beginnen tut das aber mit was anderem, nämlich mit dem Vers Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist betretenes Schweigen. He? Ding, 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 ding. Wisst ihr, ich habe nichts gegen lange Gebete. Wirklich nicht. Aber gegen etwas merke ich, da sträubt sich was innerlich bei mir, wenn ich meine Gebete noch formuliere, warum ich so bete, währenddem ich bete. Lieber Vater, wie du weißt, sollen wir die Bitten an dich richten. Und danke, dass wir die Bitten an dich richten dürfen, weil du ein großer Vater bist. Darum bitte ich dich jetzt, weil du mir das so gesagt hast, dass ich bitten soll, dass du Gebet empfängst. Danke, dass die Gebete erhört werden, lieber Vater, und so weiter und so fort. Ist gemein, gell? Aber wisst ihr, ich glaube, manchmal verlieren wir uns in irgendwelchen komischen, langen, schwalligen Sachen. Und was heißt hier? Das waren die Heiden, die haben viel geplappert. Weil sie dann meinten, wenn ich viel plappere und ganz tolle Worte nutze, dann hört mich Gott. Für mich war das früher ein Bremsklotz, warum ich nicht gebetet habe in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen. Kennt ihr den? Kennt ihr den, der dann kommt und sagt: Im Namen von Christus, dem Allmächtigen, Großen und den Gegebenen am Kreuze vor 2000 Jahren wusste ich zu beten. Halleluja! Und dann bist du schon und du denkst innerlich so: Ja gut, das kriege ich nicht hin. Hamlet! Sein oder nicht sein? Oder? Das ist wieder ein anderer, gell? Wisst ihr, nichts gegen langes Beten, aber wieso erklären wir Gott, was wir tun und warum wir es tun, wenn er schon längst weiß, was wir tun? Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Habe ich letztens bei Ronny zu Hause gemacht, bei uns in der Live-Group. Haben wir auch über Gebet gesprochen. Dann habe ich gesagt, das wäre ja jetzt dasselbe. Wenn ich jetzt zu Nadja gehen würde und sage: Nadja! Im Namen deines Ehemannes, Geborener, von seinem Vater, möchte ich gerne mit dir sprechen. Schräg, oder? Und trotzdem beten wir oft so. Wir würden jetzt kommen, wenn wir täten könnten. Oder was ich auch toll finde, ich meine, wirklich, das ist echt mir ganz wichtig, geht es nicht um Verurteilung, es geht darum, lass uns dieses Vaterunser nehmen, um zu überlegen, ist das irgendwo erwähnt, dass wir das tun sollen? Ich glaube eben nicht. Wenn wir diese Anleitung anschauen, dieses Rezept zum Beten, dann steht da nicht drin, und jetzt braucht er viele Worte, weil ich mich freue und labe an einem schönen poetischen Gebete. Jesus selbst, guck mal Jesus selbst an. Jesus selbst hat kürzer geht's gar nicht. Talita cum. Das Mädchen war vom Tode auferstanden. Und er sagt, versteht ihr, ich will euch nur ein bisschen zeigen, ich möchte euch auch eine Last abnehmen, ehrlich gesagt. Ich möchte euch wirklich eine Last abnehmen. Es geht nicht um die korrekte Formulierung des Gebetes und die sprachlichen Inhalte, die ganz toll wirken, sondern es geht ums Herz. Es geht um das, was hier drin ist. Und Gott versteht eure Sprache, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ich finde es auch spannend, früher habe ich das auch gemacht. Oh, ich war Weltmeister, könnt ihr meine Frau fragen. Meine Güte, habe ich mich profiliert mit meinen Sprachkenntnissen, du. Ha! In nomine Patriae, Spiriti Sancti. Und dann habe ich noch angefangen und gesagt, im schöpferischen Willen deines Willens und so weiter, oder? Und habe mich da geschwollen. Ich würde nie mit euch so reden, nie. Nie. Warum beten wir so, wie wenn wir mit irgendetwas beten, das gar nicht da ist? Hey, Gott ist hier, Gott ist in mir durch Christus und den Heiligen Geist. Nicht plappern, sondern Freude am Gebet haben. Halleluja. Guck mal den nächsten Vers. Im Vers 8 steht, Matthäus 6, Vers 8, darum solltet ihr nicht gleichen. Den Heiden, die plappern und immer mehr Worte und geschwollen reden, sondern es heißt, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Yes! Halleluja! Mich erleichtert das. Mich erleichtert das in meinem Gebetsleben ungemein, weil ich dann da bin und manchmal ringe ich dann mit Worten und weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann entdecke ich mich selber wieder in diesem althochlutheranischen Gebetskrieg und denke mir dann, Dave, hallo, hallo. Hallo, hallo, ich weiß, was du sagst. Hallo, Dave, hallo, ich weiß, was du sagst. Hallo, ich weiß ja, was du sagen willst. Ich bin ja dein Papa. Hast doch vorher gesagt gerade, mein Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Kuckuck, hier bin ich. Wisst ihr, Gebet, wir haben das gelernt, oder? Gebet ist eine Kommunikation. Gebet ist kein Monolog. Gebet ist Kommunikation mit Gott, mit Daddy. Und lass uns doch partnerschaftlich mit ihm sprechen, wenn wir beten. Das hat doch Jesus auch gemacht. Selbst in der schlimmsten Stunde, Anführungsschlusszeichen, aus seiner Sicht, hat er mit seinem Papa gesprochen wie mit Papa und hat gesagt, lass bitte diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Und dann hat er ans Vaterunser gedacht. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Spannend, oder? Habe ich gerade jetzt bemerkt. Dein Wille geschehe. Und er hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, das ist für mich als Vater ist das Schönste, und ich glaube, wenn ihr Eltern seid, könnt ihr sicher beipflichten, wenn euer Kind zu euch kommt und etwas fragt und sagt, dürfte ich das haben? Und dann sage ich, du, ich glaube, das ist nicht gut für dich. Und das Kind danach sagt, ich glaube, du hast recht. Oh, das ist so. Also als erstes hast du das Gefühl, du hast was richtig gemacht. Aber vor allem, und das ist mein Ding, spürt das Kind die Liebe, auch wenn ich Nein sage. Warum? Weil es mir als Vater oder euch als Eltern blind vertraut. Und weil es weiß, und das ist wieder, wir repräsentieren doch genau diesen Willen. Das wäre doch die Idee dahinter, dass wir als Eltern gegenüber Kindern oder auch als Gläubige gegenüber Ungläubigen den Willen des Vaters repräsentieren. Halleluja. Und da braucht es nicht immer so viele Worte, Leute. Da braucht es auch nicht die ultimativ krassesten Sachen und Erklärungen im Gebet, sondern da braucht es das, was es braucht. Nämlich das, was der Nächste braucht. Kurz zusammengefasst. Ich kenne das bei mir, da wo ich schwach bin, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Not sehe, und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel Finanzen, ich sehe eine Not, wir bräuchten mehr Gelder für gewisse Sachen, da habe ich die Tendenz dazu, lange zu beten. Weil ich dann aus irgendwelchen Gründen glaube, dass Gott viel effizienter antworten kann. Am besten sage ich gleich noch das Datum, oder Gott hinterher, und sage, ja, ich hätte gerne am 7. Dezember 2020 so viel Geld auf dem Konto. Oder? Und dann begründe ich das noch, dann erkläre ich es nochmals, dann sage ich, aber du hast doch gesagt das und sowieso. Oder? Aber bei anderen Sachen, wo ich jetzt keine Mühe habe, wie zum Beispiel, wenn jemand Schmerzen hat oder sowas, da bin ich einfach tack und sage, in Jesu Namen, er hat alles am Kreuz bezahlt, du bist gesund. Ich habe übrigens viele Leute, die warten dann immer noch. Das habe ich oft erlebt, das ist noch spannend. Oder auch vielleicht euch auch ein bisschen ermutigen dazu, oder dieses, in der Kürze liegt die Würze. Gott kennt dein Herz besser als du selbst. Das heißt, wenn das Problem besteht, hat er schon die Lösung. Das heißt, wir müssen uns nicht die Mühe machen, ihn zu überzeugen, dass er eine Lösung für uns hat, sondern wir können sagen, du hast ja die Lösung. Und dann kurz formulieren, um was es geht. That's it. Versteht ihr, was ich meine? Lasst uns lieber dann wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Lasst uns lieber diese Zeit auch nutzen, um wirklich seinen Namen groß zu machen und das zu sagen, was er ist in dem Moment, als dass wir immer wieder in langen Marco Polo Weltgebeten alles vor ihn herbringen. Die Band kann noch vorne kommen gerne. Also, lasst uns dieses Geplappere einfach mal überprüfen mit dem Wort. Wenn du vielleicht jetzt jemand bist, der, ich habe auch schon die Antwort erhalten, ja, das ist alles in mir drin, das muss jetzt raus. Ich kann euch so viel sagen, wenn alles, was in mir drin ist, raus müsste, sitzen wir morgen Abend noch hier. Oder wenn alles, was ich gerade denke, rauskommt, dann wird die Zahl der Feinde täglich steigen. Ich glaube, wir dürfen uns da getrost in den Schoß des Vaters geben und sagen, weißt du was, dein Wille geschehe. Schenk mir doch das, dass du mir einfach dieses Gebet schenkst, das jetzt dran ist. Es gibt eine Form, in der das immer geschieht. Und wir werden ganz sicher in dieser Serie noch drüber sprechen. Das ist das Sprachengebet. Weil da kommt dir dein Verstand nicht in die Quere. Das ist ausgeschaltet. Cool wäre es, und das ist so mein Wunsch, wenn sogar mein Verstand ausgeschaltet ist, währenddem ich bete in einer verständlichen Sprache. Weil dann weiß ich, es ist das Gebet, das ihm auf dem Herzen ist, für das, was ich jetzt bete. Wow, wie cool. Genau dafür segne ich uns. Und genau dafür spreche ich das aus und sage, danke Jesus, dass genau das geschehen darf, dass unsere Herzen übervoll sind mit dem, was du uns geschenkt hast. Dass unsere Herzen so voller Liebe ist und unser Herz so voller Kraft und Herrlichkeit von dir ist, dass es aus uns heraus sprudelt, weil es dein Wille ist, dass du sichtbar wirst. Auch in unseren Gebeten und in alledem, wo wir unterwegs sind mit anderen, sollst du sichtbar sein, Jesus. Und danke, dass du uns die Kürze schenkst und die Würze bist. Weil du hast gesagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Und genau das wollen wir sein, Jesus. Und danke dafür, dass du in uns das vollbringst. Dass du nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bist. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.